Einer Studie aus dem Jahre 2017 zufolge hat jeder Mensch im Durchschnitt mindestens 13 Geheimnisse. Geoff Keighley hatte mehr. Das wissen wir inzwischen, nachdem wir die Game Awards 2024 gesehen haben. Deutlich mehr, auch wenn Half-Life 3 leider nicht mit dabei war. Aber man kann ja nicht alles haben. Es war trotzdem eine prall gefüllte Show. Und mit wem könnte ich besser darüber reden als mit unserem lieben GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wir beiden sind sozusagen die Waldorf und Stadler von GameStar. Ich glaube, das darf ich inzwischen mit Fug und Recht behaupten. Zum Glück ist AK noch da.
Hallo, AK.
Ah, das gleicht ein bisschen aus. Ich bin sehr froh, dass ihr da seid. Wir haben einen prallvollen Gesprächsplan für diese Runde, weil es auch eine prallvolle Show war. Die 10. Geburtstagsshow der Game Awards. Wollen wir gleich damit anfangen, was die Highlights waren?
Ja.
AK, sag, was waren deine Highlights dieser Show gestern?
Oh, ich musste tatsächlich sagen, dass ich gerade eben noch mal durchgehen musste, was ich eigentlich alles gesehen habe. Mhm. Weil, ich entschuldige mich auch schon im Vorfeld, falls Sätze nicht so rauskommen, wie die deutsche Sprache das eigentlich vorgesehen hatte. Ein bisschen müde noch. Weil diese Show war schon ganz schön lang. Und da war schon echt viel Gedöns. Und ich habe echt die Hälfte davon wieder vergessen. Aber jetzt weiß ich es wieder. Ich habe mehrere, aber ich muss sagen, Sachen, über die ich mich unheimlich gefreut habe. Zum Beispiel Outer Worlds 2.
Ah, fantastischer Trailer.
Ja. Endlich mehr zu Outer Worlds 2. Ich liebe diesen Humor so unheimlich und ich wünsche Ihnen allen Erfolg der Welt, damit ich noch mehr davon sehen kann.
Ja, Heiko und ich haben das zusammen angeschaut und mussten auch sehr kichern, weil wir sind die Schöpfer von Fallout 3 Teil 2.
New Vegas. Das war sehr schön, genau, ja. Nein, also Outer Worlds 2 auch fand ich den besten Trailer tatsächlich. Persönlich am meisten gefreut habe ich mich über Slay the Spire 2, weil ich einfach ein Riesenfan des ersten Teils bin. Und tatsächlich habe ich mich auch, oder war ich positiv überrascht von Intergalactic. Mhm. Auch wenn man jetzt noch nicht viel übers Spiel sagen kann. Mich hat die Atmosphäre abgeholt, mich hat die Hauptprotagonistin abgeholt, mich haben die kleinen Details im Trailer abgeholt und ich bin halt ein alter Pet Shop Boys Fan. Und wenn dann jemand It's a Sin schreibt, dann singt, dann ist halt vorbei mit mir. Dann ja. Ist mein Herz gewonnen.
Ja, Retro-Sci-Fi hat auch einen großen Platz in meinem Herzen. Es ist ja so auf 80er Jahre gemacht. Es gab einen Leak, der sagt, das Setting des Spiels ist, dass die Raumfahrt im Jahr 1986 einen riesigen Sprung gemacht hat. Also es spielt jetzt nicht 1986, aber das, da ist sozusagen die Technologie durch die Decke gegangen. Deswegen ist es so retro gemacht hier im Trailer. Was mir nur als allererstes aufgefallen ist, ist, wow, ganz schön hartes Product Placement.
Ja, Alter. Ich wollte gerade sagen, wurde die Raumfahrt von Megakonzernen gesponsert? Ja. Weil das ist also, ey.
Ja, ich meine, es ist passend hier auch zu den 80ern. Ja. Ne? Der Porsche, das Sony-Kassettendeck sozusagen, wie man damals den Walkman hatte, die Adidas-Schlappen und sowas. Also es passt schon irgendwie zu diesem Retro-Ding, aber es ist schon sehr in your face.
Ja. Ich finde, das fällt auch auf, weil normalerweise, wenn man halt Filme hat oder man hat Spiele, dann wird ja sogar darauf geachtet, es gibt ja extra Produkte, die nicht die Produkte sind, die extra da reingepackt werden, damit es kein Product Placement gibt. Und ich finde, umso mehr ist es dann so ein bisschen so ein Huch-Moment, wenn man auf einmal eine Marke sieht in diesem Spiel und denkt so, was macht die denn da? Naughty Dog hat doch genug Geld, die müssen doch nicht, also die müssen sich doch nicht mit Porsche finanzieren. Ich muss aber sagen, ich finde es lustig, dass es ein Porsche ist, weil ich habe mich gefragt, ist das dann quasi eher so ein 911 oder ein Panamera? Oder einer von diesen richtig fetten Dingern?
Ich glaube, Panamera gab es noch nicht in den 80ern, oder? Das wird schon 911er gewesen sein.
Die können auf den Mond in den 80ern, dann sind die vielleicht auch mit ihren Porsche-Nummern
weiter.
Ich habe einfach, weil ich habe nämlich verschiedene Vorurteile, je nachdem, mit welchem Porsche du unterwegs bist. Und dann könnte ich meine Vorurteile weiterführen. Ja,
also ich bin immer, also am Anfang beim Trailer habe ich auch gedacht, was soll das? Aber dann die Dialoge und dann, als dann am Ende dann auch noch so ein Nahkampf mit so einem coolen Schwert angedeutet wurde, da hatten sie mich dann. Und mit den Pet Shop Boys.
Ich muss sagen, für mich hat irgendwie der Nahkampf und der Rest vom Trailer nicht zusammengepasst. Mhm. Ich habe da irgendwie gedacht, jetzt haut ihr mit dem Ding drauf. Ich fand aber den Kampf für sich wiederum sehr befriedigend, weil ich finde das toll, wenn man Leuten so richtig in die Fresse zimmern kann. Und das sah aus, als würde es richtig Spaß machen, damit so richtig drauf zu wutzen.
Ja, also es scheint wohl so zu sein, wie man von hinter den Kulissen hört. Wir wissen ja noch nicht viel drüber, aber dass es tatsächlich das tiefste Gameplay haben soll in der Naughty Dog-Geschichte, was, würde ich jetzt mal sagen, nicht so viel heißt, weil Naughty Dog war jetzt nie so super tief. Oh, da dreht da Heiko, erhebt den Finger. Ich finde, Naughty Dog waren jetzt nie die super komplexen Spiele, die so Tüftelspiele, weißt du?
Jack and Dexter.
Okay, gut.
Jack and Dexter, Jack and Dexter war echt ein tiefes Jump'n'Run.
Das akzeptiere ich, das stimmt. Aber ich hätte jetzt eher an sowas gedacht wie Uncharted, ne? Als Deckungsspieler relativ so Standard, mehr oder weniger. Auch ein Last of Us, schleichen, aber jetzt nicht irgendwie
nicht so
schleichen, Flaschen werfen.
Aber ich finde es
auch die scheiß Hunde.
Mehr. Aber was mich einfach gefreut hat bei der ganzen Kiste ist, das ist halt ein Spiel, mit dem niemand gerechnet hat. Mhm. So, das Naughty Dog was riskiert und auch was riskieren darf. Natürlich, wahrscheinlich, ne, sagt Sony, komm, Naughty, ihr seid Naughty Dog, ihr dürft machen, was ihr wollt. Aber nichtsdestotrotz, dass sie da jetzt eine neue Marke machen, dass sie komplett wirklich was von der ganzen Stimmung her wieder was völlig anderes machen, als jetzt eigentlich in den letzten 10 Jahren, das finde ich erstmal cool. Und da freue ich mich. Also ich bin einfach sehr, sehr gespannt, da mehr von zu sehen.
Voll, das ist ja auch das, was Sony braucht, ne? Und was sie auch von Naughty Dog brauchen. Ich meine, bei Naughty Dog gab es auch Entlassungen, ne? Nachdem auch dieser Multiplayer-Ableger von The Last of Us eingestellt wurde. Ne? Das kommt ja nicht mehr. Und jetzt wieder zu sagen, nee, aber wir wollen, dass ihr weiterhin euch einfach tolle Settings ausdenkt. Und vor allem, was ja für mich die große Stärke von Naughty Dog ist, da auch, wie wir es in The Last of Us hatten, mit erzählerischen Erwartungen mal brecht. Ne, dass dann die Geschichte halt nicht so weitergeht, wie ihr vielleicht dachtet, und Reddit überkocht vor verschiedenen Emotionen, wie es Reddit und das komplette Internet halt gerne tun. Aber das finde ich toll, weil du siehst halt, da steckt immer Mut drin, irgendwas Besonderes zu erzählen und irgendwie. Und das in einem Science-Fiction-Setting, das möchte ich. Ich bin ja eh großer Sci-Fi-Fan, das möchte ich gerne sehen.
Ich freue mich so sehr drauf, wieder eine Neil Druckmann-Geschichte zu erleben, weil ich mag die Geschichten von ihm. Und ich finde das halt so cool. Also beim Spielen bin ich dann richtig sad, aber ich finde das halt so cool, dass der halt Sachen dann macht, sagt so, nee, du kannst dir das jetzt nicht aussuchen, was du machst.
Exakt.
Das ist jetzt so, ich meine, ich hätte tatsächlich am Ende von Last of Us genauso entschieden, wie Joel entschieden hat, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, weil ich einfach das Chaos mag. Aber ich fand zum Beispiel auch Last of Us 2, klar fand ich das blöd, was passiert ist, aber dass ich das blöd fand, dass der mir wichtig genug war, dass ich unzufrieden war mit seinem Schicksal, ohne jetzt was zu spoilern, das fand ich toll, weil zum Beispiel bei Tomb Raider, bei dem Reboot, wo ganz am Anfang irgendwie ihr Kindheitsmentorfreund stirbt, so am Rande, und ich gedacht habe, ach scheiße, war der wichtig? Ja. Tut mir das jetzt gerade leid? Oder suche ich mal den nächsten Sammelpunkt? Das ist halt, also auch wenn ich Tomb Raider sehr gerne mag, aber so Storytelling und sich an Charaktere binden, so finde ich geil. Und wie du sagst, ich finde es gut, dass es was Neues ist. Dass es nicht ein neues Uncharted ist, nicht ein neues Last of Us, weil die Geschichten waren gut, aber die sind erzählt und jetzt will ich was Neues.
Ja, definitiv. Vielleicht um die Geschichte und das Setting noch kurz einzuordnen. Es spielt ja, wie gesagt, in dieser retro-futuristischen Zukunft auf einem Planeten, von dem seit 600 Jahren niemand mehr zurückgekehrt ist.
Ups.
Also auf einer Welt, mit der man lange keinen Kontakt hatte, und du kommst als Kopfgeldjägerin dorthin, um jemanden zu suchen und dann mal schauen, was da so passiert. Also da tun sich hoffentlich, möchte ich ja fast sagen, bestimmt diverse Abgründe auf. Mhm. Bin sehr gespannt. Ich freue mich darauf. Wir müssen vielleicht eines dazu sagen. Es gab ja gestern bei den Game Awards sehr große Ankündigungen. Ne? The Witcher 4. Ein Elden Ring-Ableger mit Koop. Oh mein Gott. Also aber nicht PvP.
Ja,
nicht PvP, nicht gegeneinander, Gott sei Dank. Ja, niemand gibt mir auf die Fresse, sondern wir geben gemeinsam auf die Fresse. Es gab das neue Mafia zu sehen, Mafia The Old Country. Es gab Borderlands 4 zu sehen. Diese großen Ankündigungen bekommen bei uns hier im Programm eigene Talks, wo wir nochmal ganz tief in die Details reingehen. Trotzdem, Elden Ring hat echt gutes Feedback bekommen. Da waren wir am Anfang, hatten wir ein bisschen Angst schon, dass Leute so sagen werden, oh, not my Elden Ring.
Jein. Also natürlich, wir haben ja auf GameStar.de tatsächlich eine große Preview dazu, weil Elena nach Japan zu From Software fliegen durfte, um das dort 7 Stunden zu spielen. Oh, ich habe, und das ist natürlich schon ein Weilchen her, dass mir das offeriert wurde oder wir eingeladen wurden. Und als es dann hieß, ja, wir machen jetzt so einen Elden Ring Multiplayer Spin-Off, da war ich erstmal auch kurz davor, durchs Telefon zu kriechen, ihr macht was? Aber je mehr, und dann so, ja, hier hat so leichte Extraction-Shooter-Elemente. Was? Aber je mehr ich drüber nachgedacht habe, wie, ne, dieses sich verknappen einer Spielwelt, das, und so am Ende bekämpft man den Boss, je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr hat das für mich schon Sinn ergeben. Und als ich dann natürlich die Geschichte von Elena gelesen habe, wie sich das spielt, da klang es für mich eben nicht nach einem MeToo-Spiel, so wir machen das, was alle anderen machen, sondern nach einer sehr, sehr klaren eigenen Version und einer eigenen starken Vision. Vor allem, weil es ja sehr vieles nicht macht, was andere Spiele in diesem Genre wahrscheinlich machen würden. Du hast kein PvP, du hast keinen Ingame-Shop, du hast, sie machen keine Season Passes oder so. Keine Ahnung, vielleicht liefern sie irgendwann mal Helden nach. Aber nein, es wird ein wahrscheinlich so Mid-Price-Spiel. Du spielst das und dann hast du halt ein Roguelike oder Roguelite-Koop-Spiel. Und das ist es.
Mhm. Kein Shop mit Mikrotransaktionen.
Nope.
Die Spinner. Ha, da kommt, wo kommen wir denn da hin?
Ist das noch legal?
Ja, fantastisch. Also sehr gespannt drauf. Und jetzt, Elke, jetzt musst du uns erklären, wie Josef Fares dein Herz gebrochen hat. Denn wir haben gestern den Trailer gesehen zu Split Fiction, dem neuen Spiel von Hazelight.
Ja.
Und wir waren ja alle hin und weg, weil wir gesagt haben, oh, das ist wieder, sieht so kreativ aus. Da springt man in die Fantasiewelten von zwei jungen Frauen, die sich abwechseln zwischen Sci-Fi und Fantasy mit ganz vielen bunt gemischten Spielelementen wie in It Takes Two auch, wo jeder Level was anderes ist. Und du saßt davor und hast gesagt, Josef Fares, warum?
Der bricht jedes Mal mein Herz, weil der so coole Geschichten hat.
Ach so.
Also es ist eher das Positive. Aber zum Beispiel hier A Way Out. Das Ende. Was? Oh mein Gott, der Herzschmerz, der Verrat, das Drama, ja? Und dann It Takes Two, der Elefant.
Oh, der Elefant.
Der Elefant, die Killer-Eichhörnchen mit diesem Wespen. Alter.
Also ich meine, das war eine Fantasie, aber der Elefant, da habe ich auch gedacht, was passiert denn
hier? Himmel, Herrgott. Ich finde die Geschichten, ich finde, der erzählt, oder die erzählen super tolle Geschichten, Hazelight Studios an sich. Ich habe ja auch mal eine Stunde mit dem Josef Fares It Takes Two gespielt.
Der ist auch so, wie er, also es ist keine Show, was der da macht.
Ich glaube aber, also ich persönlich finde, der ist in Wirklichkeit sogar noch goldiger. Hm. Also der ist eigentlich ein richtig, also zumindest als ich mit dem gespielt habe, eine Stunde, da kann er sich ja auch nicht so gut verstellen jetzt, glaube ich. Und der war so goldig, weil ich habe dann, eine Kollegin konnte nicht mitmachen, weil die ein Kind gekriegt hat. Und dann meinte er so, ja, ich habe ja auch. Und hat er mir erstmal 700 Jahre über seine Kinder erzählt, was alles passiert ist und wie stolz er ist. Und dann hat er über sein Studio erzählt, weil die ganz viele als Praktis angefangen haben. Und die sind jetzt mittlerweile halt in höheren Positionen und wie stolz er da ist. Und so, da ich so, mein Gott, du bist aber schon ganz schön viel netter dafür, dass du so oft Fuck sagst. Ne? Da musst du, also ich glaube, das macht er, der hat echt vorher geguckt, so wie viele Schimpfwörter kann ich jetzt in meine Rede reinkriegen, damit ich doch noch ein cooler Mensch bin. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, die Storys sind halt immer so gut. Und irgendwas daran bricht mir immer das Herz. Ja. Das habe ich ihm auch gesagt.
Was mein persönliches Highlight war, ja, von der Spielpräsentation waren ja die Kinder am Ende. Und sein eines Kind so böse in die Kamera geschaut hat.
Ja.
Du filmst mich nicht.
Richtig, ja, genau. Unmotiviert.
Hier sind meine Töchter, winkt man in die Kamera. Warum ich?
Und dann Mutti ist ja genommen mit
der Hand. Mutti nimmt den Arm und winkt.
Aber ich finde das geil. Also du kannst ja auch als Person so cool sein, wie du magst. Ja, deine Kinder werden dich dann trotzdem nicht cool finden.
Ja.
Und die werden nicht mitmachen, wenn du irgendwas willst.
Stimmt. Meine Katzen finden mich auch nicht cool.
Das ist wie die Tochter von Mike Shinoda, die gesagt hat, hey, wieso soll mir mein Vater denn überhaupt Gitarrenlektionen beibringen? Also Mike Shinoda ist von Linkin Park. Und dann hat die Mama gesagt, du weißt schon, dass dein Papa in einer richtig krassen Band war. Und hat sie ihr YouTube-Sachen gezeigt, weil seine Tochter wusste das gar nicht.
Ja.
Aber du, für deine Kinder bist du manchmal...
Ist doch egal, ja. Aber man kann ein Würstchen spielen.
Man spielt, ich glaube, das ist schon fast so ein Elefantenmoment, ohne das spoilern zu wollen.
Mit
man spielt erst ein Schwein
Ja.
und dann spielt man eine Wurst.
Ja.
Was? Er macht es wieder. Er macht es wieder.
Er macht es wieder. Aber ich freue mich. Und was ich noch ganz dringend loswerden muss auf der Tonspur ist, ich bin so fasziniert davon, wie krasse Set-Pieces die bauen, wo du dann einfach nur eine Minute durchballerst und dann ist das schon wieder weg.
Ja.
Also bei It Takes Two war das krass, was die für Welten bauen, wie schön das ist. Außerdem auch einfach nochmal in jedem Level einfach neue Gameplay-Mechanik drauf, raus damit. So kreativ. Und dann ist es halt so, also... Ich freue mich. Das ist eins von den Studios, wo ich sage, da kaufe ich unbesehen.
Ja, das sind halt auch Spiele, die so das Gaming feiern, finde ich immer. Da steckt so viel Kreativität drin, so viel Überraschung, so viel Abwechslung. Mir war It Takes Two manchmal ein bisschen zu lang. Also da, du warst zu lang manchmal in den Abschnitten dann unterwegs. Und ich dachte, jetzt könnte mal wieder was Neues kommen. Sie haben sich ja nur 6000 Sachen ausgedacht für das Spiel. Aber das ist auch der Grund, warum sie vor ein paar Jahren ja ganz schön abgesahnt haben bei den Game Awards. Und warum jetzt auch ein Spiel wie Astrobot ganz schön abgesahnt hat.
Ja,
ich freue mich.
Das ist fantastisch. Also ich bin ja sowieso, man mag es an meiner an meiner Würdigung von Jack and Dexter gehört. Ich möchte mich schon als Plattform-Connoisseur bezeichnen. Ja. Und entsprechend hat natürlich Astrobot in Rekordzeit mein Herz gewonnen, als ich es gespielt habe, weil es einfach wieder ein Spiel war, das auch einfach nur ein Spiel sein möchte, um vor allen Dingen in mir altem, verbitterten Sack das Kind geweckt hat und den inneren Spieltrieb. Ich habe in diesem Spiel, glaube ich, 10, 15 Minuten damit verbracht, nur durch Haufen von Äpfeln zu rennen. Einfach weil es ging und das so physikalisch lustig war und wie das da alles weggeflogen ist.
Ja.
Wie sie den haptischen Controller eingesetzt haben und wie viel Herz dieses Spiel auch einfach hat. Wie sie es auch geschafft haben, tatsächlich einen leichten Anspruch zu haben, dann aber trotzdem die Level so zu bauen, dass sie auch anspruchsvolle Elemente haben und dann wieder, um auch Level zu haben, wo man sich selbst als Plattform-Connoisseur so 10, 15, 20 Mal die Zähne dran ausbeißt, die dann aber wieder nur eine Minute lang sind. Und dann, ach, die Bosskämpfe, bei der jeder Einzelne super kreativ war. Also und ach, einfach so ein Spiel, bei dem du einfach gemerkt hast, so, ach, guck mal, da rennt man schon solche Sachen durch. Nein, einfach so ein Spiel, wo man genau merkt, das hat irgendwie das Herz am rechten Fleck.
Ich finde, das ist auch eins von den Spielen, wo man sieht, wie cool das ist, wenn wirklich alles, was die Plattform kann, genutzt wird. Also ich habe damals, als die PlayStation 5 erschienen ist, habe ich ja auch schon eine Grumlon-Kolumne verfasst, also eine Videokolumne, weil ich gesagt habe, Astrobot macht super geile Sachen mit dem Controller und die wird, bis das nächste Astrobot kommt, kein anderes Spiel mehr machen. Was ja auch passiert ist, leider. Aber das ist so gut, die Geräusche, die aus dem Controller kommen. Ich finde, ich bin ja ein großer Fan, deswegen hätte ich jetzt auch zum Beispiel gesagt, Sounddesign wäre auch ein Astrobot-Ding.
Ja.
Weil ja klar, gut, Senua ist auch ziemlich gut. Aber alleine, wie sich die, also ich finde, wenn du hörst, wie der mit seinen kleinen Beinchen über das Metall läuft, das hat schon was Taktisches, was Taktiles zu hören. Und das ist so gut gemacht und es ist einfach so ein cooles Spiel. Also ich finde es wirklich, wirklich toll. Ich habe auch immer Spaß daran gehabt. Es ist so kreativ.
Ja.
Und es ist aber schön.
Ein Spiel, eines dieser seltenen Spiele, wo ich wirklich, was so fehlerlos ist, so ein Streberspiel, die gibt's ja manchmal, wo du halt so denkst, okay, normalerweise gerade, ja, ich alter Mopperkopf, ne, der das auch schon ein paar Jährchen macht, der findet immer so, oh Gott, hier, das ist irgendwie unsauber oder das. Das ist halt so ein Spiel, wo du denkst, wie zum Geier haben die das hingekriegt, dass das so von sauber ist, von A bis Z.
Ja.
Und vor allen Dingen, du als Plattformer-Connoisseur weißt natürlich auch sowas wie ein Kirby oder so mit seinem absurden Gegner-Recycling.
Ja.
Wo du sagst so, ah krass, ein Baum. Und dann so drei Level später, ah krass, ein Baum, aber in Silber.
Mhm.
Und dann denkst du dir so, ja, das ist Kacke. Versus Astrobot, wo halt wirklich viele verschiedene Sachen drin sind. Und wenn man so wie ich auch einfach ein PlayStation-Serien-Fan ist, dann halt die ganzen Sachen zu sehen.
Cameos ohne Ende.
Wahnsinn. Ja. God of War Level,
ein seltenes Spiel und eines, das zu Recht viel gewonnen hat. Black Myth Wukong hätte auch einiges verdient gehabt, lese ich im Chat, hat ja auch ein paar Sachen
ebenfalls
gewonnen. Ja. Selten war aber auch, dass Astrobot eines der Spiele war, das Kategorien gewonnen hat, über die überhaupt länger geredet wurde als 10 Sekunden. Denn vieles, und das ist nun mal leider Methode bei den Game Awards, vieles wurde wieder sehr lieblos abgehandelt, die E-Sport-Kategorien gleich mal in die Pre-Show abgeschoben, wo man sie nicht sehen und länger behandeln muss. Selbst Kategorien wie Bestes Rollenspiel, was ja ein Metaphor ReFantazio gewonnen hat, einfach nur in Nebensätzen abgehandelt.
Beste Strategiespiel, genauso.
Ja, abgewickelt.
Ja. Und ich habe es auch tatsächlich auch nicht verstanden, was da so die Maßstäbe waren, weil teilweise habe ich mir gedacht, okay, dann machen sie es bei den Spielen nur auf der Bühne, wenn auch Leute wirklich da sind. Und aber das stimmte ja auch nicht, sondern ja, es waren dann auch Spiele, wo Leute da waren und die dann einfach nur so weggewuscht wurden an die Kategorie. Und das finde ich halt einfach respektlos, weil gleichzeitig sagt ja Geoff Keighley dann auch, hey, das war die Idee war, eine Show zu machen, in der die Developer und die Creator von Spielen gewürdigt werden. Und dann denke ich mir auch, sorry, nee, verarschen kannst du dich selbst. Das ist in erster Linie eine Trailer-Show.
Genau.
Aber eine Award-Show, wenn man das vergleicht, was jetzt ne, Emmys, Oscars, Grammys sind, ist das nicht.
Stell dir doch die Oscars vor und es laufen die ganze Zeit Filmtrailer.
Ja.
Ist doch undenkbar. Ja, also es ist eine Trailer-Show. Sie haben das ein bisschen selbstironisch auch aufgegriffen mit Waldorf und Stettler, also nicht Heiko und ich, sondern die richtigen Waldorf und Stettler, die Muppets, die immer wieder aufgetreten sind und die dann auch selbst an der Stelle gesagt haben, hey, hast du das alles mitbekommen, die ganzen Preise, ich habe gar nicht richtig aufgepasst und schon wieder vorbei, aber das macht's ja nicht besser.
Ja.
Also Selbstironie, schön und gut, haben wir an mehreren Stellen auch in den Trailern gesehen, bei Obsidian, bei dem neuen Spiel der Overcooked-Macher, wo erstmal stand das neue Spiel von Ghost Town Games. Moment, wer?
Ja.
So ein bisschen. Ich fand es aber tatsächlich wirklich interessant. Mhm. Bei Waldorf und Stettler haben jede einzelne Schwäche dieser Show angesprochen.
Ja.
Sei es ne, dass das Wegbürsten von den Kategorien, sei es die Kumpeligkeit mit einem Kojima.
Ja. Yo, Sellout.
Genau, sei es Sellout. Sei es am Ende der Show, wo ich auch schon so in den Seilen hing, und ich habe es im Gegensatz zu dir nicht mitten in der Nacht schauen müssen, dann hingen die beiden schlafend auf ihrer Veranda. Das heißt, Geoff Keighley weiß ganz genau, wo die Probleme seiner Show liegen. So.
Exakt.
Und einerseits ist Selbstironie ja sympathisch, aber ich denke mir dann trotzdem immer, okay, wenn du doch weißt, was die Probleme deiner Show sind, sonst würdest du dich ja nicht drüber lustig machen, dann kannst du ja sie eigentlich auch lösen.
Ja, es ist ja kein Freifahrtschein, das dann zu machen. Sagen, ja, ich mach das jetzt hier ironisch, aber ich mach das trotzdem.
Ja. Ja, ein neues Problem ist dieses Jahr aber dazugekommen, nämlich die Länge. Also ich finde, es ist ja schön, wenn es eine lange Show ist. Es gab viele Ankündigungen. Wir haben auch noch eine Menge Highlights auf dem Zettel, ne, über die wir reden wollen. Aber also so nach anderthalb Stunden ist es, ich habe es mit Heiko ja zusammengeguckt, du hast es in der Nacht live geguckt, da war dann langsam so die Grenze der Aufnahmefähigkeit auch mal erreicht. Ich weiß noch, wie dann irgendwie auch YouTube, wir haben es auf YouTube geschaut und das hat den Werbeblock geschalten, weil ich zu geizig bin für YouTube Premium. Und dann habe ich diesen Werbeblock weggeklickt mit Überspringen und dann ging irgendwie ein Trailer weiter und ich so, was geht denn der dumme Werbeblock jetzt immer noch weiter? Dann habe ich das gemerkt, ach nee, es ist die Show. Weil dann auch besonders in der zweiten Hälfte es sehr viele so Service-Game, Anime-Gacha-Game, Trailer dann laufen. Es wird sehr zäh dann insgesamt diese Mischung aus Trailern und irgendwie Updates und dann kommt wieder Mafia, dann bist du wieder so, Moment, jetzt kommt Mafia, die Old Country, okay, alles klar, abgehakt auf dem Zettel. Oh, da kommt wieder Trailer.
Also ich weiß nicht mal, ob jetzt wirklich per se die Länge das Problem ist. Also ich glaube, 3 Stunden ist das Ding lang. Oder es war 3,5 Stunden oder so. Also es ist schon hart an der Grenze. Ja,
aber so das Pacing.
Ich glaube, das Problem.
Ich glaube, das war 2 Wochen lang.
Pacing, ja. Pacing und Dramaturgie. Ich meine, hier irgendwie diese Wetten, das ging auch gern mal, ne? 3 Stunden oder so. Aber, und das hast du auch gemerkt. Was zum Beispiel sehr, sehr merkwürdig war, ist, wie viele Highlights am Anfang waren. Und ich kann es nicht beweisen, aber meine Hypothese ist auch durchaus, dass das die Publisher wollten, weil sie dann wissen, okay, da sind vielleicht noch ein paar Leute wach. Und dann hatte ich schon das Gefühl, dass ein ganzer großer Batzen dieser Gib mir Geld und ich zeige deinen Trailer, mhm, halt am Stück dann in diesem so von 60-90% der Show waren, weil er wusste, okay, hinten raus brauche ich noch mal was Geiles. Und dann kam dann eben noch Mafia und Intergalactic. Aber diese Phase so ab Hälfte der Show bis Ende, wo ich auch, und ich liebe wirklich japanische Rollenspiele. Ich mag auch durchaus die Ästhetik, aber ich wusste wirklich nicht mehr, bei aller Liebe für auch fürs Genre, wo fängt das eine Spiel an und wo hört das nächste auf? Das war für mich so eine Mischung.
Ich war auch von mir selbst enttäuscht da tatsächlich, weil ich liebe ja cute Anime-Girls. Ich finde das ja toll. Und ich habe die ganzen Hoyoverse-Spiele, ja, die, also ich kenne die auch alle, ich kann die auseinanderhalten, aber dann kam noch Solo-Leveling und dann kam noch Dungeons und Fighters und dann kam noch Dings und Bums und dann habe ich
irgendwie... Infinity Nikki war Infinity, noch, ja.
Genau.
Ja, aber das Infinity hat ein schönes Lied dabei. Das war so ein, ja. Und da würde ich kurzzeitig groovy.
Ja, aber Infinity Nikki ist ja nochmal was anderes, fand ich persönlich, weil das war nochmal vom Stil her anders, aber diese, ne, so Hoyoverse-Spiele und sowas haben ja auch nochmal so einen ganz distinkten Look. Und bei Hoyoverse kann ich ja wenigstens noch sagen, okay, das eine ist mit dem Space Train, das andere ist Fantasy und das letzte ist Stadt. Aber dann hatten sie halt, also die waren sich so ähnlich mit der poppigen Musik, mit den Animationen, dass ich gerade habe so, jetzt bin ich von mir selber enttäuscht, dass ich gerade gar nicht mehr aufnehmen kann, was ist.
Es hat halt und auch das ist das Problem dieses Trailer-Dauerfeuers, wenn du nur Trailer spielst, sind die einzigen Überraschungen in den Trailern. So. Und der Witz ist ja, warum schaut man sich denn so lange die Oscars an? Du hoffst halt darauf, dass bei irgendeiner Laudatio oder so irgendein crazy Shit passiert. Ja, da so vielleicht mal, dass irgendjemand anders ohrfeigt. Ja, oder so.
dass Harrison Ford den Teleprompter skippen möchte.
Das war super!
Ja, das ist halt nett.
Da war ich dabei. Bei Josef Fares war ich dabei. Bei Sven Fink am Ende war ich dabei. War ich wach, wollte ich zuhören. Fand ich klasse. Die Show hatte ganz, ganz starke Momente. Und hatte tolle Momente. Aber das ging dann irgendwie alles in dieser ganzen Trailer-Suppe dann unter, leider.
Ich hätte generell gerne auch, wie du sagst, mehr Menschen gesehen. Ja. Also ich hätte einfach gerne gesehen, was die Devs so zu sagen haben zu ihren Spielen.
Ja, auch ein bisschen Erklärung.
Ja.
Ein bisschen mal in die Tiefe gehen. Es gab so viele Sachen auch, wo ich mir dachte, zeig halt mehr. Ne? Ja. Ich meine, Okami bekommt eine Fortsetzung.
Ja.
Und ja, das ist für viele Menschen eine hervorragende Nachricht.
Und das war aber, fand ich die Präsentation super mit dem
Leiterorchester.
Das war toll.
Das war fantastisch.
Aber zum Beispiel, wenn du halt sowas machst wie einen Preis für Accessibility und dann sagst du hier, ja. Prince of Persia hat den Accessibility-Preis gewonnen. Ja, warum denn?
Warum denn?
Ja. Warum? Also ich sag mal, weil ich habe nicht alle immer voll im Blick. So. Und ich weiß jetzt, warum Astrobot ein gutes XY-Spiel ist. Und das kenne ich aus meinem Videoredakteurs-Dasein. Aber ich habe nicht im Kopf, was die verschiedenen Accessibility-Optionen sind für Spiele. Und dann erklärt doch bitte mal ein bisschen, was hat denn Never bei für einen Impact gehabt bei Games for Impact?
Ja.
What is the Impact?
Ja, fehlt.
Ne? Also
gibt es bei anderen Awardshows, gehört es dazu, dass quasi eine Jurybegründung kommt.
Genau, oder der Laudator.
Ja,
Bauchbinden
ist auch nicht. Die dann auch erklären, wer
Laudator
ist,
genau. Könnte sagen, warum das ist. Und ich finde, wenn man das 1:1 vergleicht, ist natürlich frech, aber die Streamer Awards in Amerika, die von Streamern für Streamer ausgerichtet werden, nämlich von Cutie Cinderella, die haben das viel besser gemacht. Also die waren auch relativ lang. Die haben auch nicht alle Kategorien on screen gezeigt, aber die haben das eigentlich, die hatten Bauchbinden, die haben erklärt, warum manche Sachen da sind, weil die haben nämlich auch so Awards für besondere Sachen. Und da war viel mehr...
Du hast ein besseres Gefühl für das Ganze bekommen.
Ja.
Ne?
Mhm. Ja.
Es gab zwei Auftritte immerhin, die ich sehr gut fand. Das eine war Amir Sattwat, der ein Netzwerk gegründet hat, um Menschen zu helfen, die in der Spieleindustrie ihren Job verloren haben.
Das war top.
Ich fand es cool, dass sie das thematisieren. Und Jeff Keighley hat ja selbst gesagt, es ist schwierig, das in so einer Show zu behandeln, die ja Blockbuster feiern soll, wenn gleichzeitig in der Blockbuster-Industrie Leute rausgeschmissen werden. Aber dass sie dann jemanden auf die Bühne holen und ins Rampenlicht stellen, der dann sagt, ich helfe Leuten, in neue Jobs zu finden oder so ein Coaching zu bekommen, wie man damit umgeht auch erstmal und dass
sie einfach
nicht allein gelassen
sind. Gab es auch Standing Ovations?
Ja,
das war fand ich aber auch so Moment. Schön, weil ich finde, du hast ihm so angesehen, dass der einfach Spiele mag.
Genau, der liebt
und der
das
möchte
halt.
Gerne, dass wieder mehr Spiele passieren können.
Und ich möchte mehr solche Leute sehen.
Ja, wirklich.
Ich will nicht Hideo Kojima sehen, also ich meine, ich sehe immer gerne Hideo Kojima, aber der hat ja nichts beigetragen zu dieser Show.
Nee.
Nicht mal eine tolle Laudatio, also er hat halt gesagt, okay, jetzt kommt Game Direction.
Wobei ich grundsätzlich fand ich die Idee schön, dass ehemalige Preisträger den Preis wieder verleihen und so die Fackel so ein bisschen weiterreichen. Und da waren auch teilweise echt witzige Laudatios dabei, ja, also wo ich dann schon geschmunzelt habe.
Ja.
Von der Grundidee fand ich es gut, aber ja, das ist halt das Problem, wenn du in jeder Geoff Keighley Show gefühlt 20 Minuten Hideo Kojima hast, dann ist der Gag halt irgendwie auch auserzählt.
Naja, wenn er halt was mitbringen würde. Da sind wir jetzt wieder an dem Punkt. Es ist halt nun mal eine Trailer-Show. Es ist halt nun mal eine Show, die wir schauen, um neue Bekanntgebungen aus der Welt der Videospiele zu sehen. Und dann hat Hideo Kojima nicht mal irgendwie News dabei zu Death Stranding 2 oder zu OD oder was auch immer er sonst so macht. Keine Ahnung, so Hideo Kojima-Sachen. Der zweite tolle Auftritt, da habe ich es schon im Chat gelesen. Vielen Dank, Alina. Sven Winke.
Ja.
Der Chef von Larian, vom Entwicklerstudio hinter Baldur's Gate 3, der die Laudatio gehalten hat für das beste Spiel, Astrobot, ne, ist es dann geworden, und der einen wundervollen Appell in die Welt hinaus gesandt hat.
He's so sassy.
Ja.
Also das fand ich wirklich gut, weil er meinte, der hat gesagt, also wer das jetzt nicht mitbekommen hat, der hat gesagt, ich habe mit einem Orakel gesprochen und das hat mir gesagt, was das Spiel 2025 mitbringen muss, um das beste Spiel zu werden. Hat dann halt wirklich schön erzählt, auch natürlich wahrscheinlich im Hinblick auf sein Spiel, ist ja klar, aber auch im Hinblick auf Astrobot, was halt die Punkte sind, die ein Spiel gut machen, nämlich nicht aufs Geld gucken, also im Sinne von auf Gewinn gucken, nicht auf möglichst vielen gefallen, sondern so einzelne Sachen und eigene Ideen nach vorne bringen. Und also das war ja schön.
Vor allen Dingen ein Aspekt, den er da genannt hat, der für mich auch sehr wichtig und von dem ich auch hoffe immer, dass man das auch bei uns irgendwie merkt, ist, wenn die Leute Spaß bei der Arbeit haben, also wenn es Spaß macht, das zu tun, was du bei der Arbeit machst oder was du für deinen Job machst, dann merkt man das dem Job am Ende an.
Ja.
Und er hat ja sogar gesagt, das Orakel hat ihm gesagt, wie das nächste Spiel sein wird. So, er hat gesagt und meint, das ist leicht. Das war so ein bisschen eine Nackenschelle.
Ja.
Also sagt, das ist nicht schwer eigentlich, aber für viele halt eben doch.
Ja, mal schauen, ob wir ihn nächstes Jahr einfach auf den Prüfstand stellen können, je nachdem, was dann gewinnt. Ne? Aber
man weiß recht, es aber tatsächlich, ne, auch von Astrobot. Da gibt es ja auch einen Bericht von Jason Schreier, der wirklich sagt, dass von einer sehr, sehr gesunden Entwicklungsumgebung spricht, die es bei Astrobot gegeben haben.
Und er sagt ja nicht, genau, die Entwicklungsumgebung und auch die Vorgaben und Ziele, die ein Spiel verfolgen soll, die halt nicht nur sein dürfen, monetarisiere oder erreiche ein Umsatzziel, sondern mach etwas, dass du selbst spielen möchtest und das es nicht gibt, das fehlt. Ne?
Ja.
Also folge einer kreativen Vision, und das ist, glaube ich, an vielerlei Stellen und auch, wie wir schon viel und oft besprochen haben, untergegangen.
Das bringt uns auch noch zu einem ganz anderen Aspekt, den ich sehr interessant finde in diesem Jahr. Man kann natürlich sagen, ja, kann auch ein bisschen am Konkurrenzumfeld gelegen haben, aber 3 der 5 nominierten besten Spiele des Jahres kamen aus Japan, 1 kam aus China.
Mhm.
Und es ist schon so, dass noch vor ein paar Jahren der japanischen Gaming-Industrie quasi der Untergang prophezeit wurde. Sie hätten sämtliche Trends verschlafen, sie seien total oldschool.
Entwickeln nur für sich selbst.
Genau. Mhm. Und würden den Markt verbinden. Also auch mit einer gewissen westlichen Arroganz, wenn ich das so sagen darf.
Ja.
Und wenn man sich jetzt anschaut, was das für Spiele sind, die da nominiert wurden, und das verbindet sie auch so ein bisschen, auch jetzt zum Beispiel mit einem Baldur's Gate. Und das ist etwas, wo ich jetzt hoffe, dass ein Umdenken in der Branche auch stattfindet. War ja immer so der Denkfehler, dass wir müssen ein Service-Game machen, um es langfristig zu monetarisieren. So. Wir sehen jetzt einen Cyberpunk, das sicherlich seine Schwierigkeiten hatte, dass jetzt sein Update, wo sie erst gesagt haben, ja, wir machen, das Spiel ist fertig, es gibt keine Patches mehr. Zack, kommt plötzlich wieder nochmal ein, ich glaube, Update 2.2. Warum machen die das? Weil sich das Spiel noch gut verkauft und weil sie mit jedem Update wieder dieses Spiel sehr gut verkaufen können. Und das ist wahnsinnig günstig für sie. Das ist ja kein großes Team hier. Die machen da vielleicht, keine Ahnung, mit 10, 20 Leuten ein Update. Und das verbindet auch ein Baldur's Gate. Jedes Mal, mit jedem Update, ne, Mods immer wieder ins Gespräch, immer wieder weiterverkauft. Elden Ring genau das gleiche. Black Myth: Wukong, 20 Millionen haben sie für durchverkauft. Mhm. Astrobot sehr erfolgreich. Und auch ein Astrobot, gebe ich euch Brief und Siegel auf, wird sich auch in 4-5 Jahren noch gut verkaufen.
Mhm. Ja. Das ist was, was sich, glaube ich, jetzt erst wieder in der westlichen Industrie durchsetzt. Ne? Auch beim Thema, wir verzichten auf einen Season Pass oder ne, wir verzichten irgendwie auf einen Ingame-Shop und solche Sachen. Das mussten sie oder müssen sie gerade erst wieder neu lernen. Manche zumindest, ja, die es wollen. Man muss aber dazu sagen, auch insbesondere die ostasiatische Industrie hat natürlich auch ihren Monetarisierungswahnsinn
erlebt.
Wo kommt denn das Gacha-Game her?
Ja.
Naja, von Mobile.
Ja.
Ne? Also da haben sie halt natürlich auf Mobile, weil der Mobile-Boom dort so stark war, da haben sie diese ganzen Monetarisierungs- und Geldmachmechanismen ausgelebt, die jetzt die westliche Industrie dann versucht hat, in eher vielleicht den althergebrachten Marken dann zu sehr zu überdrehen.
Ne? Auf der anderen Seite, Langfristigkeit dankt dir ja auch keiner bei Service Games, weil was hat gewonnen bei langfristigste Betreuung? Das Spiel, was es erst seit diesem Jahr gibt.
Ja, seit 10 Monaten.
Also,
Helldivers 2.
Ja. Da denke ich mir so, Entschuldigung, ist das für euch, weil Felix und ich haben da auch drüber gesprochen, ist das für euch langfristig? Ich verstehe, dass das cool ist, dass die regelmäßig Sachen gemacht haben. Aber ich erinnere mich noch daran, wie wir darüber gesprochen haben, dass Battlefield halt gesagt hat, so, ja, wir machen so und so lange das Dings. Und dann kam halt nichts mehr und alle so, hey, Battlefield, was ist los? So nach einem Jahr oder so. Und dann hast du das Spiele bei, glaube ich, wie Final Fantasy oder so. Und ich mir so, ja, Final Fantasy 14, das ist langfristig. Das macht schon echt lange Content. Ich weiß gar nicht, wer noch mit dabei war. Ich habe es gerade, warte mal, wo habe ich...
Final Fantasy 14 war nominiert, Fortnite war nominiert.
Ja, genau, Fortnite war auch noch nominiert. Und das ist halt, also es sind halt so Spiele, die sind halt einfach so, also eine ganz andere Liga, was halt wirklich langfristigen Support angeht.
Ja, ich habe tatsächlich da auch drüber nachgedacht, weil auch ne Best Community Support, weil ein Helldivers 2 auch nominiert. Und was ich schon spannend finde bei Helldivers 2, das ist ja auch so ein bisschen so ein Service-Game-Light. Also es hat Monetarisierung drin, aber auf einem eher oberflächlichen Niveau. Und was, weshalb ich schon, ich darf nicht über unsere Jury-Tätigkeit berichten, weil sie sind ja auch Teil der Jury. Aber das, was man, wofür man stimmt, ist unter Embargo. Ich kann aber darüber reden, dass ich sicherlich auch darüber nachgedacht habe, weil was ich bei Helldivers 2 tatsächlich spannend finde und wovon ich hoffe, dass es tatsächlich auch ein Signal für die Branche setzt, wie sie ein Service-Game als Storytelling begriffen haben. Mhm. Und das ist ja auch etwas ongoing. Also sie haben ja diese ganze Meta-Erzählweise, das war hier auch wieder witzig, ne? Als sie das neue Volk oder die neuen Aliens gezeigt haben, dann auch ihr Narrativ durchziehen und das ganze Service-Thema und wie sich ein Spiel weiterentwickelt, zum Teil der Story machen.
Ja. Das machen die auch super. Ich habe auch gedacht, so hält er was, das Verfolgen und so, finde ich geil. Aber ihr macht das halt erst seit 10 Monaten.
Ja, aber du siehst halt die Schnelllebigkeit.
Ja.
Auch insbesondere im Service-Game-Bereich. Ich meine, jetzt haben sie das neue Update gebracht, auf das Leute seit Monaten gewartet haben. Über Nacht haben sich die Steam-Spielerzahlen vervierfacht. Erstmal, weil es sofort auch geshadow-dropped ist. Sozusagen. Ich freue mich da auch drauf. Ich habe sehr viel Helldivers gespielt. Aber wie es halt heute so ist, man spielt halt den Content relativ schnell durch und dann denkst du so, oh, jetzt kommt gar nichts mehr. Und statt dann aber zum nächsten Service-Game zu gehen, das dann krachend scheitert und für viele Millionen Dollar Entwicklungskosten abgeschrieben werden muss, gehst du halt wieder zurück zu dem, was du kennst.
Ja. Ne, No Man's Sky war noch nominiert.
Stimmt, No Man's Sky.
Auch ongoing, ja.
So, Helldivers 2, Illuminate Update, da trefft ihr mich die nächsten Tage, das kann ich euch versprechen. Was wir noch an Highlights festhalten möchten, ist ein riesiger Roboter. Von Fumito Ueda, dem kreativen Kopf hinter Ico, Shadow of the Colossus und The Last Guardian. Der macht jetzt ein Spiel, also irgendwie ist da ein großer Roboter drin und man kann auf den Kopf klettern und reinsteigen und dann mit dem Kopf wegfliegen, bevor der Roboter kaputt geht.
Ich wollte gerade sagen, es wirkt halt so wie so ein Notknopf.
Ja.
Dann hat er sich einfach ejected. So.
Ja, genau. Also wieder etwas, von dem man sich noch so keinen richtigen Reim machen kann, aber auch wieder eine sehr kreative Idee. Ich muss sagen, ich habe von diesen Ueda-Spielen habe ich nie eins durchgespielt. Also weder The Last Guardian noch Shadow of the Colossus, aber das sind immer sehr besondere Erlebnisse.
Es ist aber tatsächlich auch ein Trend, der mir aufgefallen ist bei den Game Awards. Das hat man auch schon beim Summer Game Fest gehabt, nämlich die Teaser. Teaserlichen, Teaserchen, so Virtua Fighter, Sonic Racing, Okami, ja, atmosphärisch, aber ja, wir machen halt dieses Spiel, so das ist halt das Announcement, ja. So. Wo ich tatsächlich so ein bisschen schwanke, ob ich das jetzt cool finde oder nicht. Weil irgendwie so ein Spiel 3 Monate vor Release zum ersten Mal zu zeigen, finde ich auch doof. Allein vom Berufswegen, da habe ich natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse, will ich gar nicht verhehlen. Aber so wie ist Sonic Racing, hier ist ein Auto, ja, ach, no shit, wir machen Sonic Racing. Nein!
Ja, ich fand's nett, wie Jeff Keighley dann meinte, Sonic Racing, ich habe das gespielt, das ist wirklich gut. Okay. Cool, zeigst es dann nicht. Ja. Ne? Aber das ist ein bisschen, ne, einerseits das, Trailer ohne weitere Erklärung. Und was ich auch sehr schade finde, ist immer, okay, es wird ein Trailer gezeigt und da sagen, schaut ja wirklich spannend aus. Wie zum Beispiel vor einem Jahr bei den Game Awards Exodus.
Ja. Ne,
das Sci-Fi-Rollenspiel mit Matthew McConaughey, das Interstellar-Rollenspiel, haben wir so flapsig gesagt. Aber ehrlich gesagt war es das auch so ein bisschen. Und dann hörst du erstmal gar nichts mehr oder wenig. Die haben... kleine
Abträge und so
kleine ja. Lore-Sachen, die sie dann mal hin und wieder gezeigt haben, aber jetzt nicht wirklich große Fortschritte, die man da sieht. Und das ist auch ein bisschen schade. Einfach, du kriegst halt ein so ein Ding, wo gesagt, oh, das kommt und ja, ist wirklich spannend und dann verschwindet es wieder so in der Versenkung und ich kann mir gut vorstellen, das wird auch bei vielen Sachen passieren, die wir jetzt gesehen haben. Auch Light No Fire, letztes Jahr, das neue Spiel der No Man's Sky, Leute, die sollen sich alle Zeit der Welt nehmen, das richtig fertig zu machen. Ne? Also bloß nicht hetzen, Freunde, aber warum zeigt man dann so früh den Trailer schon? Ja. Ne? Und da auch wieder ein Jahr lang nichts mehr.
Auf der anderen Seite, auch ein neuer Trend, Retro. Also,
so, ja.
Also mal so die richtig alten Kamellen ausgraben. Die
nicht mal ich mehr kenne.
So, hier nimm Bleifuß, also Screamer hieß es da. Ja, da weiß ich noch, wie ich meine Auto-Exec-Butt manipuliert habe, um es zum Laufen zu bringen. Das war, glaube ich, 95 oder so, 96 der letzte Teil. Ein Onimusha, ja, PlayStation Onimusha. 2. Okami ist der letzte Serienteil, auch schon Ewigkeiten. Ja. Ein Double Dragon.
Ja.
So, also wirklich die richtig, und das ist ja auch schon so ein bisschen, ich meine, das sieht man ja auch im Fernsehen oder auch in der Musik, dass so diese oder selbst in Interstellar, das plötzlich mit 80er, Interstellar? Nee.
Intergalactic
mit der 80er-Jahre-Musik, ne? Dieses Retro-Ding, das war schon sehr, sehr so Kindheitserinnerungen wecken, das war schon ein krasses Ding.
Turok!
Pac-Man Metroidvania.
Also aber Pac-Man fand ich geil.
Das Pac-Man-Ding, da dachte ich auch so.
Das ist vor allen Dingen ja auch nicht einfach nur, ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Virtual Fighter nehme oder so, das war ja schon wieder so sehr daran erinnernd, wie es halt vorher war.
Ja.
Aber das Pac-Man?
Shadow Labyrinth. Das habe ich nicht kommen sehen.
Mega geil.
Nee, das hat keiner kommen. Also das Pac-Man-Ding fand ich auch cool. Turok bin ich gespannt, sah schon cool aus, ne, also nicht... dass man denkt, okay, da graben sie den Zombie aus, aber dann machen sie zwar...
Mein persönliches Highlight aus dieser Riege war ja tatsächlich das 2D-Ninja-Gaiden. So ein schönes 2D von links nach rechts, Scrolling, Fratzengeballer. Dotemu haben das ja mit Turtles zuletzt richtig geil gemacht, also da habe ich Bock drauf.
Ja, aber an einer Stelle musste ich Jeff Keighley und stellvertretend für ihn dich, weil wir es zusammen geguckt haben, anschreien.
Oh,
nämlich bei der Rückkehr von Thief. Also von The Dark Project als Thick-Ass Thieves, als es hieß, es gibt ein neues Schleichspiel von Warren Spector und ich so, oh, Warren Spector, der Typ, der die Immersive Sim erfunden hat, damals mit den Ultima Underworlds und ne, und System Shock natürlich. Deus Ex natürlich, ja. Klar. Und der macht ein neues Spiel und es ist was? Multiplayer? Es ist ein Extraction-Diebesspiel quasi. Was sollte? Man sieht diese Grafik, ich denke mir, jede einzelne Sekunde von diesem Trailer
will ich spielen,
Schattenspiele, ne? Ja. Lichtschatten muss gucken, wo schleichst du und sowas, will ich spielen im Singleplayer.
Ja.
Mit einer geilen Story und ich habe doch keinen Bock, da mit irgendwelchen anderen Rando-Nasen aus dem Internet rumzulaufen und Leuten den Schlüssel vom Rockzipfel zu klauen.
Ich war so enttäuscht, als dann auf einmal dieser andere Eumel kam und das Ei einfach gemobst. Also, was machst du hier? Geh!
Ja, ist mein Ei.
Ja, guck dir an.
Mein Ei, ich habe mich da reingeschlichen.
Ja.
Ich habe Leute vielleicht umgeknüppelt oder mit so Gasgranaten schlafen gelegt. Es hat auch so ein bisschen ein Dishonored-Vibe, finde ich, vom Charakterdesign her. Ne? Mhm. Also eigentlich alles cool.
Ja, und ich bin noch. Ich kann auch keine Extraction-Spiele mehr sehen.
Außer in Elden Ring.
Ja,
obwohl,
ja,
das ist ja nicht.
Das ist ja anders.
Ja, ich will mich auch einfach nicht mit anderen Leuten darum streiten. Doch auch nicht in einem Stealth-Game. Lass mich doch einfach Stealth-Game alleine spielen. Ich mag keine anderen Menschen.
Sei nicht, dass es nicht Leute trotzdem gibt, die das cool finden können.
Absolut.
Die Q-Seth,
aber das ist halt.
Aber
ist, Ja, aber es ist halt ein Genre, das einfach gesättigt ist.
Ja, ja. Und ich will doch nicht, dass Warren Spector da was macht. Jetzt sind wir doch mal ehrlich, Warren Spector macht nicht mehr so viel. Also, ne, der ist ja nicht mehr so, weil er nicht mehr in so vielen Projekten involviert ist. Der ist ja nicht mehr so aktiv, dass der jede Woche ein Mobile Game rausbringt oder so. Und ich finde es toll, dass der immer noch aktiv ist, ja, und dass jemand mit so viel Erfahrung und der so viele Spiele meiner Kindheit und Jugend oder ne, jungen Erwachsenenzeit
geprägt hat. Furchtbar netter Mensch,
noch da ist. Ultra netter Mensch, der mit einmal getroffen hat, ihm erzählt, da bin ich mal in so einen Fanboy-Modus gegangen und habe ihm erzählt, Warren Spector, oh mein Gott, du hast so viele Spiele gemacht, die mich so zu dem gemacht haben, was ich bin. Da hat er sich entschuldigt. Nein, Quatsch. Also, dass der dann nicht das macht, was ich haben möchte, ist persönlich.
Wäre auch manchmal jetzt bei Turok auch wieder so ein Comeback, ne? Verbinden viele Leute noch so mit dem, ich glaube, N64 war es und Ego-Shooter mit Dinos, jetzt als Koop-Verfolger-Perspektive-Shooter, das ist auch noch erklärungsbedürftig.
Ich denke halt auch, die müssen auch langsam ein bisschen aufpassen, weil Retro hin und her, nee, schön und gut, wollte ich sagen, egal. aber wie viele Leute haben noch eine Verbindung dazu? Also ja, klar, wir jetzt, ne, wir sind schon ein bisschen länger auf dieser Erde. Bei mir, also Turok habe ich jetzt persönlich keine Verbindung zu, aber habe ich halt natürlich wegen meinem Job mir dann angeeignet und so. Aber wenn ich jetzt einfach nur so ein Eumel auf der Straße bin, das ist wie bei Indiana Jones, wo ganz viele gesagt haben, hey krass, jetzt gucke ich mir mal die Filme an, weil das Einzige, was sie kannten, die beiden doofen Filme waren, von denen wir nicht sprechen, weil die alten Filme nicht kannten. Und genauso ist es zum Beispiel bei einem Turok oder habe ich auch gesagt, wenn jetzt ein Half-Life 3 angekündigt worden wäre, wie viele sind denn noch so richtig am Start damit, die nicht so, also unser Chat natürlich, unser Chat weiß. Ja,
ist ja auch schlau.
Genau, unsere Zuschauer sind informiert, unheimlich schön.
Ja.
Auch Leute, die uns zuhören jetzt später, haben auch schönere Haare als andere. Aber das sind ja Leute, die sich wirklich aktiv mit Gaming beschäftigen, die sich die Serien angucken, die sich vielleicht sogar noch YouTube-Videos anschauen, wo es irgendwie noch um die ganzen, um die Serie geht, um die Serienstory. Aber wenn ich jetzt einfach draußen dann mich quasi vor einen GameStop stelle und frage so, sag mal, was sagst du eigentlich zu Turok?
Ich bin da zwiegespalten, weil ich schon glaube, also zum einen hören die Leute ja nicht auf zu spielen, wenn sie älter werden. Also ich werde mit 60, 70 noch zocken. Da könnt ihr aber Gift drauf nehmen. Also heißt, die Leute werden auch mit älter. Und ich glaube, also die Kunst muss sein, du musst diese Spiele natürlich so machen, dass sie auch ohne Retro funktionieren.
Ja.
So.
Ja.
Und ich glaube aber schon, vielleicht ist das auch wieder der alte Dude, der da, aber ich glaube schon, dass viele Spiele diese aus der Vergangenheit auch was Besonderes hatten. Und dass manche Mechaniken, manche Ideen, die man aus dem Spiel aus den 90ern oder aus der Jahrtausendwende sich mal wieder rausgreift und sagt, okay, wir verknüpfen das mal und bringen das wieder raus und modernisieren was, dann kann es auch egal sein, ob ich das Original kenne oder nicht. Und es wirkt dann wieder vielleicht auch frisch. Astrobot ist jetzt kein neues Spiel, aber es ist von seiner Mechanik mal sowas von oldschool, einen Jump'n'Run-Level zu machen, den ich innerhalb von 3 Minuten beenden kann.
Aber es ist eine neue IP.
Ja.
Es ist nicht, guck mal hier, dieses Dino-Auge, das kennt ihr doch bestimmt noch von Anno Tuck. Also ich bin da voll bei dir. Ich finde das auch cool, weil die Sachen sind ja auch aus einem Grund erfolgreich. Ich sag nur, wie du schon sagst, du kannst nicht, ich finde es nicht gut, einfach nur auf diesem Retro-Ding. Mhm. Also ich meine, ich bin der krasseste Retro-Mensch, wenn es um Sachen geht, die mir damals wichtig waren. Ja, ne? Genau. Also ich bin ja selbst, ich hab das auf meinen Arm tätowiert, weil ich manche Spiele so gerne mag. Aber ich sag nur, wenn man sich da halt so komplett drauf verlässt.
Ja, Retro schwierig. Allein reicht nicht. Da kann ich jetzt noch einen nerdigen Musiktipp hier loswerden.
Oh.
Und zwar Nestor. Nestor, googelt mal, liebe Community, ist eine Band, die macht so 80er Jahre Hardrock im Stil von so Journey, Survivor, Asia. Die machen das aber mit einer Liebe fürs Original, aber gleichzeitig mit einem sehr modernen Take drauf und auch mit einem gewissen Augenzwinkern und so, dass du es einfach gerne zuhörst. Und das ist, glaube ich, die Kunst, diese Liebe wieder zu erwecken, warum man das damals geliebt hat. Und ich glaube, dass diese Liebe auch mit einer neuen und modernen Generation funktioniert.
Ja, apropos Dinge, die ihre Zukunft hinter sich haben, Game of Thrones bekommt auch noch ein Spiel.
Himmelherrgott.
Wo ich dachte so, huch. King's Road, ein Mobile Open World Action Rollenspiel. Also ja, fast vielleicht
cool. Sieht auch ganz hübsch aus.
Es sieht hübsch aus, ja. Es ist so dieses AAA Mobile, ne, was ja so im Kommen ist. Also Mobile-Spiele, wo man wirklich denkt, okay, das sieht ja gar nicht aus wie, als hätte sich irgendjemand in der Mittagspause hingezimmert, sondern da steckt auch Produktionswert drin, sage ich mal. Aber Game of Thrones ist jetzt fast schon wieder ein bisschen durch, habe ich das Gefühl.
Ja, und vor allen Dingen, sieht das dann auch wirklich so aus oder sind das jetzt halt nur so Cutscenes? Weil gerade Mobile-Games machen das ja super gerne, dass du halt hier so super epische Cutscenes hast und es ist Connect Four.
diese Twitter-Werbung, wo da immer die Community-Notes runter sind, das Spiel sieht nicht so aus.
Ja.
Das spielt sich auch nicht so.
Ja, ja, genau.
Ja, das stimmt.
Also da habe ich so ein bisschen die Sorge, dass das jetzt einfach ist, guck mal, wie viele Jon Snows kannst du in einer Reihe kombinieren oder so. Das,
ja.
Ja.
Ich bin gespannt.
Also ich finde ja House of the Dragon tatsächlich ganz großartig. Also mir gefällt das.
Finde es auch cool, ja.
Also ich mag das Setting. Ich, wenn George R. Martin sein Buch rausbringt, werde ich es wieder lesen. Irgendwann. Also, ach, aber halt nicht auf Mobile.
Ja.
Nee. Ja, Mobile spiele ich bei Latro, über das haben wir noch nicht gesprochen.
Ich habe noch auch zwei richtige random Fragen, die kann ich aber nirgendwo unterbringen, die werde ich euch einfach am Ende stellen.
Okay, wir sind so am Ende.
Ah, okay.
Glaube ich, weil, stelle sie.
Warum braucht Sonic überhaupt Racing? Der ist doch super schnell.
Oh, stimmt.
Warum braucht der, der braucht kein Auto, das ist ein Sonic.
Das ist tatsächlich sehr deep.
Ja,
da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht.
Ich verstehe das nie.
Ja,
okay. Ich verstehe, warum Diddy Kong ein Auto hat, aber ich verstehe nie, warum Sonic.
Super Mario ist auch nachvollziehbar, ja. Aber Sonic, ne, mit dem würdest du lieber rennen.
Rennen, ja.
Gibt's auf Mobile, heißt Sonic Dash.
Ha, siehst du. Und warum fährt Dave the Diver zum Tauchen in den Dschungel?
Ja, wo taucht man
im Dschungel? Wo taucht er im Dschungel? Taucht er im Amazonas?
Vielleicht.
In den Mangroven?
Ja. Es ist ja die Hoffnung jetzt, schwingt mit, dass es auch mehr Gameplay an Land gibt. Ich hätte gedacht, die machen nicht noch mehr Dave the Diver. Weil das ist ja eine Unterabteilung von Nexon, die gegründet wurde, um innovativ zu sein und ja tatsächlich auch was Cooles gemacht hat mit Dave the Diver. Ein Spiel zumindest, eben auch viel Überraschung und Kreativität drin steckt. Und dann, statt aber zu sagen, okay, was könnte der nächste krasse Scheiß sein, den ihr euch ausdenkt? Nee, mach mehr Dave the Diver. Also die kommen jetzt wieder genau in dieses Serielle rein, aus dem sie eigentlich ausbrechen sollten, bei Nexon, für alle, die nicht kennen, die sind so groß oder größer als Ubisoft, ist eines der größten südkoreanischen Mobile-Game-Milliarden-Unternehmen. So, und die haben halt dieses kleine Entwicklerteam ausgegründet, um zu sagen, ihr habt alle Freiheiten der Welt, zu machen, was auch immer ihr wollt. Oh, ihr habt was Erfolgreiches gemacht, dann macht weiter das. Naja, nichts gegen Dave the Diver, liebe es sehr,
ja.
Aber ja, schade auch, dass es... Na, mal gucken. Vielleicht dürfen sie als nächstes dann wieder was Tolles, Kreatives machen. Genau. Balatro hast du gerade angesprochen. Verdientermaßen.
So krass. Ein einzelner Entwickler wieder. Ja, der zig Awards abgreifen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein positiver Spin am Ende. Dass es die Games-Branche eine Branche ist, in der sowas nach wie vor möglich ist. Dass ein einzelner random Dude mit einer Engine, die sonst niemand verwendet, von jetzt auf gleich einen Mega-Hit einfach hat. Das ist irgendwie cool.
Ja. Wir sind am Ende angekommen unseres Gesprächs über die Game Awards. Ich glaube, wir haben das gut hingekriegt dafür, dass es so eine lange Show war. Haben wir das nochmal kompakt komprimiert.
Wir haben uns auch angemessen aufgeregt.
Richtig. Ja. Auf das, was für uns wichtig war. Wie gesagt, viele Themen bekommen auch nochmal eigene Gespräche hier bei uns, unter anderem auch das Retro-Thema, denn darüber kann man tatsächlich sehr viel philosophieren. Ich möchte diese Runde an dieser Stelle beschließen mit ganz lieben Grüßen an Ken Kutaragi, den Urvater der PlayStation, der auf die Bühne wollte, aber nicht durfte.
Super war
das. Er dachte, er kriegt einen Preis für sein Lebenswerk verliehen, den er absolut verdient hätte. Aber
Jeff
wollte ihn nicht und er stand verloren vor der Bühne.
So schlimm.
Das war traurig, aber auch das Chaos, was es halt manchmal einfach gibt in einer Live-Show. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. In diesem Sinne, danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke, AK, und vielen Dank, Heiko.